Didaktik des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Die Table Ronde de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Donc bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Table Ronde 23-24. Je suis très contente de vous voir. Parmi nous, il y a aussi les étudiants de l'UniFR, Luciano Rapicavoli et Sarah Winkler, que vous aurez la possibilité de connaître parce qu'ils animeront les prochaines tables rondes. Et je donne la bienvenue à notre magnifique table. Merci d'être ici. Avant de commencer, j'aimerais remercier aussi de la part de Raphaël Bertele, qui n'a pas pu être là ce soir, toutes les personnes qui nous permettent de mettre en place ces événements. Donc, je remercie l'Institut de plurilinguisme, le CEDIL, avec Audrey Bonvin et Anita Thomas qui font le grand travail de diffusion de nos podcasts. Merci à l'HEP Fribourg, à l'Atelier Multimédia, avec Raphaël Marguet qui nous supporte avec tous les aspects techniques. Merci à Stéphanie Meucli de l'HEP Fribourg qui co-organise l'une des tables rondes qui auront lieu dans le semestre de printemps. Et un grand merci au restaurant de l'HEP qui prépare l'apéro que vous allez goûter après. Okay, wir fangen jetzt an. Sie haben wahrscheinlich das Programm der Tableronde irgendwo im Flur an der Uni, am Institut gesehen oder per E-Mail bekommen und bemerkt, es geht dieses Jahr um Wörter. Parole. Das ist auch der Titel eines berühmten italienischen Liedes der 70er Jahren, das auch in verschiedenen Sprachen übersetzt wurde. Es geht in diesem Lied um eine Liebesgeschichte. Es geht um eine Frau, die Nase voll eigentlich hat von einem Mann, der anstatt proaktiv in dieser Liebesgeschichte zu sein, den Kopf der Frau mit Parole füllt. Als Linguistinnen und als Menschen sind wir aber bewusst, wie wichtig Wörter sein können. Und wir haben dieses Jahr uns entschlossen, unsere Diskussion genau auf Wörter zu basieren. Wörter, die unserer Meinung nach eine Rolle bei der Ausbildung einer Person spielen. Um im Spezifischen möchten wir wissen, welche Rolle diese Wörter haben, welche Bedeutung sie haben, wenn es um das Lehren und Lernen der Sprachen angeht. Je m'approche donc à la table parce que j'ai envie de vous présenter nos invités et de discuter après avec vous, le public. Alors, bonsoir donc et bienvenue à cette première table ronde de l'année 23-24. Merci d'avoir accepté d'être ici, de discuter avec nous. Je suis Giulia Berchio, collaboratrice scientifique à l'Institut de plurilinguisme et à la PH Graubünden et chargée de cours à l'Université de Berne. Et j'ai le plaisir de modérer cette table ce soir. Les tables de cette année se déroulent autour de mots spécifiques. Le mot de ce soir est « norme ». Nous allons approfondir le concept de norme en général et en particulier définir son rôle dans le contexte de l'enseignement et d'apprentissage des langues. Est-ce qu'il rassure ce mot ou est-ce qu'il fait peur? Quel est son rôle dans l'apprentissage d'une langue? On verra, on va le découvrir ensemble. J'ai le plaisir de vous présenter à notre public. Ich möchte euch ganz gerne unserem Publikum vorstellen. Ich fange mit Petra Bleich an. Petra ist promovierte Religions- und Islamwissenschaftlerin. Sie arbeitet als Professorin in NMG, Natur-Mensch-Gesellschaft-Didaktik, mit Schwerpunkt Ethik und Religionskunde an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und leitet die dortige Forschungseinheit Schulwissen École comme Culture. Mit Normativität beschäftigt sie sich in unterschiedlichen Aspekten. Sie hat eine Einführung für Studierende der Rechtswissenschaften ins islamische Recht verfasst und sich in ihrer Dissertation mit Narrativen des Erwerbs islamischer Normen von zu Islam konvertierten Schweizerinnen befasst. Derzeit beschäftigt sie sich in ihrer Lehre im Kurs Berufsethik mit Werten und Normen rund um den Lehrberuf und ergründet das Spannungsfeld zwischen einer wissenschaftsorientierten Religionskunde als Teil von NMG und dem normativen Rahmen der Schule. Herzlich willkommen, Petra. Joanna Laffine a fait son bachelor à l'Université de Neuchâtel. Puis elle a passé quelques années à l'étranger. Après, elle est revenue en Suisse où elle a commencé à travailler comme enseignante de FLE. Cela lui a donné envie d'acquérir davantage de connaissances sur le sujet et a donc effectué un master en français langue étrangère à l'Université de Fribourg. Actuellement, elle travaille comme enseignante de FLE dans une école de langue, Balkan School of Languages, c'est ça. Et la question de la norme se pose tous les jours. Dans sa pratique, on dirait, non? Par exemple, elle nous a donné un bon exemple ici. Elle enseigne la variante suisse des nombres 70 et 90, mais comme les manuels utilisés qu'elle utilise viennent de France, les variantes 70 et 90 doivent également être introduites assez rapidement. Bienvenue, Joanne.
Merci.
Marianne Morin. Marianne, bienvenue. Hat ein Bachelor in Anglistik und Medienwissenschaft und ein Master in Sprache und Kommunikation von der Universität Basel. 2014-2017 war sie Doktorandin der Soziolinguistik im SNF-Projekt Processing of Language Variation, a Psycholinguistic Approach to Swiss-German Varieties an der Uni Bern mit einer Dissertation zur lexikalischen Sprachverarbeitung bei bivarietalen Sprecherinnen. Also bivarietal heißt Bern und Standarddeutsch. 2017-2022 war sie Postdoktorandin an der Universität Zürich im SNF-Projekt Phonetic Features of Multi-Ethnic Urban Vernaculars in German-Speaking Switzerland. Sie leitet im Moment das Projekt Schriftspracherwerbsprozess erwachsener Migrantinnen und Migranten mit unterschiedlichen Literalitätsgraden am Wissenschaftlichen Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit. Mit Norm hat sie sich insbesondere im Projekt in Zürich auseinandergesetzt, wo unter anderem auch die soziale Interpretation von jugendlichen Sprechweisen, die vom traditionellen Zürichdeutsch abweichen, untersucht wurde. Herzlich willkommen, Marianne. Und Silvia Natale, hat Romanistik an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg studiert mit den Schwerpunkten Italienisch-Französisch. In ihrer Promotion hat sie mit psycholinguistischen Methoden Strukturen der italienischen Syntax untersucht. Für ihre Abilitation an der Universität Bern hat sie sich mit der Organisation von Informationen in mündlichen Erzählungen befasst. Durch den Sprachvergleich Italienisch-Französisch hat sie grammatikalische Faktoren ermitteln können, die sich auf die makrostrukturelle Planung des Textes auswirken. Im Februar 2022 ist sie zur außerordentlichen Professorin für italienische Linguistik an der Universität Bern berufen worden und befasst sich gegenwärtig mit der neuen italienischen Migration und erforscht gemeinsam mit Stefania Marzo aus der Universität Löwen, inwieweit sich Mobilität auf Restandardisierungsprozesse der Sprache auswirkt. Herzlich willkommen, Benvenuta Silvia. Voilà, wir wissen jetzt ein bisschen mehr über eure Profile, spannende Profile, und ich freue mich schon darauf, euch die allererste Frage zu stellen zum Thema Norm. Was ist Norm eigentlich? Und wie definiert ihr sie aufgrund eurer Tätigkeit, aufgrund eurer Lebenserfahrungen auch?
Ja, ich gebe dir gerne das Wort, Maria.
Sehr gerne. Ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Ich bin in der Linguistik, obwohl ich eigentlich mehr mit Zahlen anfangen kann, da deshalb vielleicht auch ein bisschen dieser psycholinguistische Ansatz. Und für mich ist Norm halt dann auch sehr an Zahlen gebunden, kann gebunden sein, also an diesen Mittelwert, also das Zentrum, das, was nicht auffällig ist. Und da gehört vieles mit rein, und erst wenn man zu weit oder weit von diesem Mittelwert abweicht, ist es dann irgendwann auffällig. Aber ich habe auch im Projekt in Zürich diese Vorstellung von ein Entweder-Oder, das glaube ich nicht, dass also es ist nicht entweder entspricht der Norm oder es entspricht ihr nicht, sondern in meinem Verständnis ist das schon ein Kontinuum zwischen irgendetwas ist in diesem Rahmen der Norm, also das fällt nicht auf, das ist nicht markiert, das ist nicht abnormal. Und irgendwann ist es dann aber so weit weg von dem, was wir als das uns vorstellen, dass es dann halt abnormal in Bezug auf die Norm ist. Also nicht abnormal im Sinne von unnatürlich, aber halt nicht mehr der Norm entsprechend. Aber das wäre dann eine sehr statistische Herangehensweise an das Ganze, an den ganzen, an das Thema.
Ich habe eine ähnliche Auffassung wie du, allerdings fällt es mir schwer, mit Zahlen zu argumentieren. Deswegen würde ich auf die Frage gerne antworten, dass ich Norm eigentlich so im Sinne von Koserio ein bisschen zu verstehen mag. Also wenn wir sagen, System ist all das, was möglich ist, dann ist Norm etwas, was normal geworden ist. Und da kommt für mich so ein bisschen mit normal so ein bisschen der soziale Charakter von Sprache raus, dass wir da eine soziale Übereinkunft haben. Das finden wir auch in den Theorisierungen dann von bei Saussure schon, dass eigentlich Sprache diesen sozialen Charakter hat. Und deswegen ist Norm eigentlich für mich in erster Linie dann auch irgendwie eine Übereinkunft, die sich dann vielleicht auch in deinem Mittelwert trifft, von der man eben dann auch abweichen kann. Und deswegen ist Norm, deswegen ist meine Definition dann eher ex negativo, nicht präskriptiv, sondern das, was wir beschreiben können, das, was normal geworden ist, in Anführungszeichen. Genau, das wäre mein Punkt.
Danke, Silvia. Et pour vous.
Oui, alors, pour moi, je pense que dans l'enseignement d'une langue étrangère, ce que moi je considère comme la norme, c'est justement plutôt le côté ce que les manuels de grammaire, par exemple, transmettent, ce que les manuels de langue, par exemple la syntaxe que les manuels de langue enseignent. Et oui, voilà, plutôt de ce côté-là.
Ok, donc c'est quand même quelque chose qui est donné.
Ouais, moi c'est plutôt comme ça que je le voyais, ouais, la norme comme ce qui est considéré comme juste entre guillemets par certains. Après, justement, est-ce que c'est ça qu'il faut enseigner ou pas, c'est bien ça la question, mais ouais.
Merci.
Ich komme jetzt aus den Sozialwissenschaften und der Ethik und da würde ich mich eher da anschließen, der Idee, dass eine Norm eigentlich eine Übereinkunft ist, nämlich wie man etwas tun sollte oder wie man sich etwas vorstellen sollte oder wie man handeln sollte. Und in diesem Sinne ist es immer aus meiner Sicht immer historisch situiert, in einem soziokulturellen Kontext situiert und dadurch immer auch veränderbar, indem es wieder neue Übereinkünfte gibt. Und ja, vielleicht so mal als erste Definitionsversuch. Und die kann sich zwar am Durchschnitt orientieren, aber die kann sich ja auch an Mehrheiten orientieren. Muss nicht unbedingt, also es kann auch sein, genau.
Ich glaube, es ist auch die Frage dann, ist es historisch bedingt oder ist es situationsbedingt oder ist es beides? Also wann ist welche Norm? Also wo muss ich so sprechen wie im Schulkontext und muss mich an gewisse Dinge halten? Und wo wäre das völlig abnormal, wenn ich genau mich so ausdrücken würde in einem Kontext, je nachdem in einem Sprachkontext? Also dass es sowohl historisch gewachsen ist, das verstehe ich schon auch, aber dann eben auch dieses Kontext, das die situationsspezifische, in welchem Kreis von welcher Durchschnitt, also sozusagen dann, oder welche Übereinkunft. So.
Ein anderer Gedanke, der mir dann noch kam, war dann auch die so Idee ein bisschen der Zugehörigkeit, weil wir wollen ja auch als Menschen ein Stück weit normal sein, also weil die Zugehörigkeit erleichtert ja auch das Verständnis, also wenn ich mich bewege in einer Gruppe und dann die Normen akzeptiere, dann nehme ich ja auch ganz wichtige Barrieren weg, die das Verständnis irgendwie erschweren könnten und deswegen wäre dann einfach noch ein zweiter Punkt, dass dieses Normbewusstsein auch etwas zu tun hat mit ja, dem Wunsch, dazu zu gehören. Ich denke dann auch so ein bisschen an die Idee von unserem Face, so nach Goffman. Also, was mache ich, wenn ich die Normen eigentlich nicht respektiere? Und da fällt mir jetzt als Linguistin auch ein, also selbst wenn wir WhatsApp schreiben oder so, vielen ist es ja sehr wichtig, dann nochmal zu sagen, oh, das einen Fehler zu verbessern, jetzt kann man es ja bearbeiten oder man kann es mit einem Asterisk noch kennzeichnen. Also es ist eben dann eben diese Wunsch Zuzugehörigkeit hat eben dann auch im weiteren Sinne dann auch was mit unserem Facework dann vielleicht auch rein sprachlich zu tun, dass wir schauen, dass wir da richtig liegen. Nicht alle machen das, aber viele haben dieses Bedürfnis, ja.
Da würde ich gerne noch ergänzen, dass mit Zugehörigkeit ja immer auch Abgrenzung einhergeht. Also ich kann ja Sprache oder die Art, wie ich spreche, wie ich etwas ausdrücke, ja auch zur Abgrenzung dann nutzen. Ich denke ja zum Beispiel ans Verlan oder so eine Art Milieusprache zu kreieren, die niemand anders versteht auch. Was ja auch SchülerInnen durchaus schon haben, dass sie bestimmte Ausdrücke nutzen, die vielleicht dann eben Lehrpersonen oder Eltern nicht verstehen sollen.
Mhm. Okay. Wow, spannend. Vielen Dank. Ihr habt zentrale Konzepte eigentlich genannt. So meiner Meinung nach, Norm ist etwas, was normal geworden ist. Norm ist etwas, was nicht markiert ist. Norm ist etwas, was mir die Möglichkeit gibt, einen Sinn von Zugehörigkeit zu entwickeln. Aber wer definiert diese Norm?
Die kritische Masse an Sprechern, weil es ist ja kein, also klar, wir haben eine Grammatik und da ist eine Norm festgeschrieben, aber die ändert sich auch. Also Giulia weiß das sehr gut vom Italienischen, was wir eigentlich für Spielraum, Spielmöglichkeiten haben und dass wir zum Beispiel im Italienischen seit den 80er Jahren von einem zweiten Standard sprechen, von einem etwas entspannteren Standard, der Formen und Ausdrückmöglichkeiten erlaubt, die noch bis in die 70er Jahre und auch heute manchmal noch sehr sanktioniert werden. Non si dice, non si può. Und dann wird das langsam möglich. Und wie wir können das eigentlich gerade ganz gut beobachten, indem es einfach benutzt wird. Also diese neue Norm im Italienischen ist in journalistischen Texten präsent und es gibt Autoritäten, die das mitgestalten und das sind zum Beispiel auch Journalisten zum Beispiel.
Aber haben wir es da nicht mit zwei Arten allenfalls von Norm zu tun? Also wir haben das, was du sagst, eben das, was von der kritischen Masse als Norm, das, was in den Grammatikbüchern steht etc., was sich verändern kann historisch, aber wir haben ja dann auch, so verstehe ich es zumindest, auch diese Norm innerhalb der Gruppe und dann ist die Normverletzung von diesem grammatischen oder was auch immer dann gleichzeitig auch die Norm in einer gewissen Gruppe, also dass dieses Abgrenzen, also es ist dann immer eine Frage der Perspektive, also es ist dann vielleicht nicht was im Lehrbuch steht, aber das entspricht trotzdem einer gewissen Norm, würde ich sagen, also. Und irgendwann wird dann vielleicht diese Norm zu der gleichen Norm oder sind das die gleichen Dinge oder ist eines davon weniger Norm als das andere?
Ich würde sagen, wir müssen das schon noch mit dem Konzept Macht verknüpfen. Mhm. Oder weil im einen Fall hätten wir ja eine Norm, die irgendwo durch mehr Macht vielleicht auch mehr eingefordert wird. Und im anderen Fall hätten wir vielleicht eine Gruppe, die erstmal versucht, Widerstandspraktiken zu entwickeln gegen diese Norm und die ja dann aber doch ja in der Regel ja auch sanktioniert bleibt in dieser Gruppe, die zwar dann Identität und Zugehörigkeit in einer bestimmten Gruppe zur Folge hat, aber ja wahrscheinlich kaum dann von der Mehrheit anerkannt. Also ich weiß nicht, ob vielleicht das ein Beispiel wäre, was du gemacht hast in Zürich mit dieser Jugendsprache. Mhm. Und
Es ist schon sehr in diese Richtung. Also es ist einerseits dieses Identifizieren, wir sprechen so, wie wir sprechen, weil wir sind keine richtigen Schweizer. Also das ist nicht negativ gemeint, sondern wir wollen auch keine richtigen Schweizer sein, obwohl diese Jugendlichen mit wenigen Ausnahmen alle in der Schweiz geboren sind. Aber dieses wir sind Ausländer, das ist unsere Identität. Wir wollen nicht diesen Bünzli-Schweizer sein und dann sich so auszudrücken und diese Norm für sich zu haben und dann gleichzeitig aber auch sich dem bewusst sein, dass diese Norm von außen negativ wahrgenommen wird. Also das war ihnen auch dann, wir hatten so Gruppeninterviews gemacht mit diesen Jugendlichen und sie gefragt, gibt es dann Situationen, wo du nicht so sprichst? Und da war ihnen allen völlig klar, dass das im Lehrbetrieb, mit den Lehrpersonen, mit den Eltern, weil die finden das asozial, wenn ich so spreche, dass das nicht angebracht ist. Die Frage ist dann, inwiefern sie tatsächlich fähig waren, das dann auch abzulegen. Also sie waren der Meinung, sie würden mit anderen Personen nicht so sprechen, aber von außen ist das immer noch so wahrgenommen worden, dass das noch nicht der Norm entspricht, wie traditionelles, wie wir es genannt haben, Schweizerdeutsch klingen sollte. Und da war dann eben auch die Frage, vielleicht anknüpfend an das, was du am Anfang gesagt hast, wenn wir uns das jetzt auf syntaktischer Ebene anschauen oder auf lexikalischer Ebene, kann ich mir schon vorstellen, dass die Kinder das oder die Jugendlichen wechseln können. Aber was wir angeschaut haben, ist Aussprache. Und das ist sehr niederschwellig. Und das anzupassen, diesen Akzent loszuwerden, das haben sie nicht gemacht. Also die haben mit mir genau die gleichen Merkmale verwendet, wie die untereinander wahrscheinlich verwenden. Und da wäre dann die Frage, gibt es dann im Lernkontext, wie stark muss man sich dann dort zum Beispiel an eine Norm halten, wenn es um Aussprache geht? Aber das wäre ein anderes Thema. Aber dort waren sie sich überhaupt nicht bewusst. Also sie haben eben, dass sie dann gewisse Fluchwörter nicht verwenden und nicht so derbe Sprache verwenden sollen und dann richtige Sätze und dann nehme ich die Präposition und dann verwende ich die halt, weil ich weiß ja schon, wie das geht. Aber dass sie halt trotzdem vielleicht noch einen Rhythmus haben, der abweichend ist von dem, was wir uns im Schweizerdeutschen gewohnt sind. Dass sie gewisse Intonationsmuster haben, die auffällig sind in irgendeiner Art und Weise. Das geht schon in die Richtung. Aber eben auch, um zu zeigen, das sind wir, so klingen wir als Gruppe und wir wollen eben nicht klingen wie andere. Ja, fast das.
Mhm. Ja, das sind sehr, finde ich, ein sehr anschauliches Beispiel genau für diese Prozesse.
Ja. Das heißt, dass sie es auch nicht ablegen können, dann in dem Sinne. Also, dass es dann eine Identität ist, die dann nicht funktional, nicht nur funktional ist, sondern dass sie als Default eingestellt ist und noch nicht abgelegt werden kann.
Aber es gibt ja schon auch, wenn ich gerade jetzt an die geschlechtsinklusive oder gendersensible Sprache denke, da gibt es ja inzwischen jetzt auch Gruppen, die ja nicht nur das da pflegen und sich damit abgrenzen, sondern explizit natürlich einfordern, dass auch die Macht umzudrehen und eben da neue Formen einzubringen, um jetzt zum Beispiel als non-binäre Person wirklich auch repräsentiert zu werden. Und wir sehen ja in der Gesellschaft, wie stark dass das jetzt auch Emotionen auslöst, Widerstände auslöst und jetzt zu einem umstrittenen Fakt wird.
Kann ein eigenes Thema werden. Okay, wollen wir ein bisschen schauen, wie wir diesen Begriff, Normbegriffe in der Schule anwenden können. Und wir gehen weiter vielleicht mit einem Postulat aus den Erziehungswissenschaften. Ich zitiere hier Christoph Buchs aus der FHNW. Das ist ein Postulat, das den Bildungsprozess in der Schule betrifft, und zwar, dass Kinder in der Schule lernen sollen, selbstbestimmt zu denken und zu handeln. Aber Kinder sind bei diesem Prozess nicht allein. Normalerweise in der Schule gibt es Lehrpersonen, und Lehrpersonen haben eine eher fremdbestimmende Rolle für die Kinder.
Und jetzt, dass wir diese zwei Konzepte genannt haben, Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, frage ich mich und frage ich euch, welche Rolle die Normen bzw. Sprachnormen in einem Bildungsprozess haben können, beziehungsweise inwieweit können Sprachnormen, Grammatik, Aussprache, Rechtschreibung, alles als ein fremdbestimmendes Mittel wahrgenommen und inwieweit kann das Erlernen von Sprachnormen als Mittel der Selbstbestimmung betrachtet werden und warum? Also ich kenne die Norm, deswegen bin ich selbstbestimmt oder ich nehme die Norm wahr als etwas, was fremd ist. Und ich muss trotzdem diese Norm irgendwie lernen.
Ja, ich denke, da geht es um ganz grundlegendes Antinomie, wenn wir das jetzt in berufsethischer Sprache ausdrücken. Das ist die Grundantinomie der Schule zwischen, dass wir quasi SchülerInnen zu selbstständigen, mündigen SchülerInnen machen möchten, indem wir ihnen sagen, wie das geht, oder indem wir ihnen sie dazu zwingen, auch dass sie das lernen. Also sie können ja dann auch nicht, könnten eigentlich auch nicht Nein sagen, im Extremfall.
Ich würde jetzt allein auf den Sprachunterricht bezogen zwischen selbstbestimmt und fremdbestimmt, ich würde das gar nicht so sehr als Widerspruch irgendwie verkaufen, weil dem liegt so ein bisschen zugrunde, dass wir Norm und Grammatik als etwas Präskriptives ansehen. Und ich glaube, für einen guten Unterricht, und ich meine jetzt nicht nur den Fremdsprachenunterricht, sondern auch den muttersprachlichen Unterricht, müssen wir vielleicht ein bisschen wegkommen von dieser Idee der Grammatik als Präskription, sondern die Grammatik auch zu verstehen lernen als verschiedene Erscheinungsformen von Sprachen. Es gibt Normen, die in bestimmten Kontexten in Ordnung sind und es gibt Normen, die sind in einem anderen Kontext wiederum wichtig und in Ordnung. Und ich finde, in diesem Spannungsfeld sollten Schülerinnen und Schüler sich bewegen lernen, dass sie wissen, es ist in Ordnung, bestimmte sprachliche Strukturen, die im Aufsatz nicht in Ordnung sind, in diesem einen Kontext zu verwenden und ein Gespür dafür zu haben. Also für mich ist ein ganz wichtiges Schlagwort, da eigentlich ist auch Registerkompetenz. Weil bestimmte Register erlauben bestimmte Strukturen, die woanders nicht erlaubt sind. Und das müssen sie wissen und spüren, dass das Sprache und Grammatik eben nicht nur das ist, was in den Normen festgelegt ist, sondern viel, viel mehr. Und je früher die Kinder damit anfangen, desto besser ist es eigentlich. Und das ist, finde ich, viel besser als dieses richtig-falsch, sondern zu sagen, hier ist das in Ordnung, woanders wäre es aber nicht in Ordnung.
Est-ce que, Johanna, tu pourrais dire si, dans ton contexte, par exemple, si là, tu dois être plutôt prescriptif, descriptif, tu arrives à parler de registres,
Ouais, alors, moi, je travaille avec des adultes, hein, pas avec des enfants. J'enseigne le français à des adultes. Mais c'est vrai que, alors, personnellement, je trouve que c'est assez important d'introduire quand même assez rapidement quelques notions de variation. Ben, ne serait-ce que l'exemple que j'avais donné en premier des variations régionales entre la France et la Suisse. Voilà, est-ce qu'on dit 70, est-ce qu'on dit 70, par exemple? Et aussi au niveau des registres de langue, moi c'est vrai que j'ai tendance à avec des débutants par exemple, à plutôt commencer d'abord par leur enseigner, non pas, par exemple, quand on apprend à poser une question, je préfère ne pas commencer avec le « Avez-vous des enfants ? Où habitez-vous ?» Parce que personne ne l'utilise, ne le dit comme ça dans la vraie vie de tous les jours. Enfin, pratiquement pas. Donc, on va plutôt commencer avec c'est finalement une sorte de norme, mais plus fondée sur la pratique, en fait, linguistique. Donc, la norme de l'oral, exactement. Ouais. Donc, tu habites où? Tu as des enfants? Est-ce que tu aimes le sport? Enfin, voilà.
Donc, tu te bases un peu sur ce qui est considéré comme potentiellement plus fréquent à entendre dans la vie.
Oui, plutôt, ouais.
Quotidienne.
C'est ça. Okay. Ouais.
Ich
wollte nur, wie hast du das genannt, die Registerkompetenz oder so. Ich wollte dazu was sagen. Wir haben ja eben uns mit Aussprache auseinandergesetzt und dann war eben diese Frage, ob diese Registerkompetenz trotzdem vorhanden ist. Bei der Aussprache hat es nicht so geklappt, aber es gab eine Studie in Deutschland, die das für morphosyntaktische Merkmale sich angeschaut hat, eben ob diese Präpositionen wirklich weggelassen werden. Ich gehe Bahnhof, kommst du, Haltestelle, gehen wir und so weiter. Und die haben wirklich dann halt diese vier Kontexte geschaffen. Irgendein Unfall wurde beobachtet und man musste das entweder einem Freund per WhatsApp als Sprachnachricht mitteilen, als Nachricht geschrieben, eine Polizeizeugenbefragung oder einen Bericht schreiben. Und da hat man wirklich bei fast allen Jugendlichen gesehen, die tatsächlich im Freundesgespräch beziehungsweise in der Sprachnotiz das genauso gemacht haben, wie eben das für diese Sprechweise angenommen wurde, dann natürlich all diese normativen Präpositionen auch gesetzt haben im richtigen Kontext, also in der Zeugenbefragung mit der Polizei. Und das finde ich eben halt schon sehr, sehr wichtig, also dass man eben dieses situationsbedingte Norm, also eben die mündliche Frage und nicht die im so muss man eine Frage stellen auf Französisch und ich muss wissen, wie, was, wo, sondern ich kann einfach eine Aussage mit Intonation gegen oben machen und dann habe ich eine Frage gestellt, die dann im Kontext viel, viel angebrachter wäre. Das fand ich dann schon wichtig, eben, dass man je nach Situation das Unmarkierte verwendet in dem Sinne. Ja.
Ich will auch noch mal gerne darauf zurückkommen, wenn ich mir jetzt die Lehrperson vorstelle, die sagt, okay, hier ist das in Ordnung, so zu sprechen, hier aber nicht, weil hier haben wir andere Normen, dann bleibe ich ja trotzdem in der Rolle der Lehrperson, die sagt, die entscheidet, wann was in Ordnung ist. Also wir bieten zwar dann jetzt ein bisschen mehr, ich sag's jetzt etwas provokant, ein bisschen mehr Freiheit, aber wirklich Selbstbestimmung, würde ich sagen, ist da gar nicht vorhanden. Ist das denkbar? Also ich bin nicht Sprachdidaktikerin, darum kann ich das jetzt auch einfach so nachfragen. Ist das denn überhaupt denkbar, den Schülerinnen und Schülern auch mehr Selbstbestimmung zu geben?
Also ich glaube nicht, dass der Weg dorthin führen sollte, dass wir dann sagen, schreibt einfach, wie ihr möchtet. Weil ich glaube, das wäre dann auch nicht zielführend. Aber ich glaube schon, dass man du hast eben auch von Kontexten gesprochen, dass man sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Essay schreiben muss in der Schule über französische Literatur, dass bestimmte Ausdrücke, und das versuchen wir hier ja jetzt auch in dieser Situation, wir reden ja jetzt nicht so, wie wir vielleicht mit Freundinnen und Freunden über ein Bier reden würden, sondern wir passen uns ja auch ein bisschen an. Und darum geht's mir eher. Also nicht, dass man jetzt alles öffnet und sagt, okay, stellt die Fragen, wie ihr wollt. Also ich glaube, wenn man dann eine französische Matur oder so schreibt, sollte man die Frage dann schon mit der Inversion stellen. Aber dass man eben vermittelt, es gibt nicht nur diesen Fragetypen, sondern der hat seinen Platz in diesem Register, im geschriebenen, in formellen Kontexten. Es gibt aber auch das andere. Aber es sollte nicht dahin führen, dass man dann sagt, ja, macht doch, wie ihr wollt. Also dann geht die Idee der Übereinkunft dann ja irgendwo auch verloren.
Et dans ton contexte, Johanna, quelles seraient les pratiques à adopter pour faire de manière que les personnes, les apprenantes, les apprenants se s'autodétermine.
Ouais, c'est une bonne question, mais je pense justement déjà en les rendant conscients que qu'il y a une norme, mais qu'il y a aussi des variations par rapport à cette norme et qu'il y a voilà plusieurs manières de dire, plusieurs manières de s'exprimer. Je pense que c'est assez important. Après, ça leur permet de faire un choix. Ouais. De ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent apprendre et puis ce qu'ils souhaitent après utiliser quand ils s'expriment. Ouais.
Et, Mais est-ce que tu mets en question normalement ce qui est, par exemple, aussi dans le support didactique? Est-ce que tu arrives aussi à faire de manière que les apprenantes, les apprenants aperçoivent que voilà.
Alors, bah disons, moi, je suis toujours très... donc, comme là, j'enseigne à des gens qui sont étrangers et qui sont venus en Suisse et qui vont vivre en Suisse, donc je trouve important qu'ils... Oui, il y a plusieurs niveaux. Ça va du A1 jusqu'au B1, B2, je pense. J'ai des cours, ouais. Donc, disons, je pense que ça dépend aussi... Ça dépend beaucoup de... Ben, est-ce que c'est des... tout débutant, vrai débutant. Est-ce que c'est des personnes qui ont fait des études, qui ont la capacité d'apprendre des choses plus facilement? Parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont qui ont peut-être fait l'école primaire quelques années, mais qui n'ont pas continué plus. Donc avec ces personnes-là, c'est un peu plus difficile de leur peut-être leur expliquer ce genre de choses. Et puis aussi, ben, quand on travaille avec des débutants, si on a une langue en commun, si je peux leur expliquer des choses en anglais, par exemple, ou en allemand, ben, voilà, je peux leur expliquer un certain nombre de choses. Si j'ai que le français pour leur apprendre vraiment les bases de la présentation, etc., ben, c'est plus difficile de leur expliquer, voilà, écoutez, là, c'est mieux de dire comme ça, mais on peut aussi dire comme ça, donc, ouais. C'est plus difficile de les rendre conscients de ce genre de choses, je pense.
Ok. Je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Il y a une étudiante de bachelor dans le cours d'italien que j'enseigne à l'Université de Berne. Elle a écrit une belle réflexion sur sa relation avec la grammaire. Je traduis de l'italien. Je dois commencer lentement, construire lentement cette tour faite de règles, structures, d'exceptions et espérer qu'elle ne tombera pas. Alors, comment peut-on, doit-on aider les apprenants à créer un appareil linguistique solide, mais sans leur faire peur, sans les enfermer dans des cages, parce que apparemment ils ont besoin à un certain niveau, ils ont besoin d'avoir de sûreté, des choses qui les rendent autonomes. Mais voilà. Et aussi il y a aussi une autre chose à dire ici. Donc comment est-ce qu'on leur fait connaître la cage et ce qu'il y a au dehors de la cage?
Also ist das Niveau auf das Alter oder auf das Niveau, das Sprachniveau bezogen? Weil, also ich kann höchstens was zum Alter sagen, und dort haben wir schon festgestellt, also die Jugendlichen, die waren, also jugendlich ist dann immer die Frage, ab wann ist man jugendlich, aber die waren so 12, 13, 14, 15, und das hat mit Gewissen extrem gut funktioniert. Also über Sprache und über die eigene Sprache sprechen und wann spreche ich wo, wie, hatten sie oft schon eine Meinung dazu. Klar, es hat ihnen dann das Vokabular gefehlt, um das richtig ausdrücken zu können, wie sie es vielleicht teilweise wollten. Sie konnten Beispiele nennen, und ich hatte einfach die Erfahrung gemacht, dass das ihnen extrem viel Spaß gemacht hat. Wirklich so über etwas Einfaches eigentlich zu sprechen, mit wem spreche ich, wie, wo, was für eine Wirkung hat meine Sprache. Und ich war zuerst ein bisschen skeptisch, ob das wirklich funktioniert in diesem Alter. Es hat auch nicht bei allen gleich gut funktioniert. So, ja, wir sprechen halt normal. Das war dann teilweise halt schon auch die Aussage, aber teilweise wirklich ein sehr, sehr genauen Blick auf wann, wie, was gesagt wird, was auch zum Beispiel gewisse standarddeutsche Ausdrücke im Schweizerdeutschen bedeuten, also dass dann gewisse gesagt haben, ja, logisch sagt die und die Person dem nicht Hartöpfel, sondern Kartoffel, weil zu Hause spricht sie ja eine andere Sprache und sie weiß wahrscheinlich gar nicht, dass das einen anderen Namen hat im Schweizerdeutschen, und auch sehr feinfühlig das dann irgendwie auseinandernehmen konnten. Und zumindest vom Alter her habe ich das Gefühl, dass man sogar noch weiter hätte runtergehen können. Aber das war natürlich für alle zumindest eine der Erstsprachen. Ich weiß nicht, wie es vom Sprachniveau her vielleicht dann bedingt auch noch wäre. Aber auch dort ist es wahrscheinlich dann wieder eine Frage des Vokabulars, das dann allenfalls immer noch fehlt. Aber
ich würde jetzt sagen, das beginnt ja schon viel früher. Also weil schon kleine Kinder beginnen zu verstehen, dass man manche Menschen sieht und manche duzt zum Beispiel. Es hat ja angepasst an das, was sie gerade beschäftigt. Und da eigentlich schon lernen, dass man in bestimmten Kontexten oder dass man Menschen mit weißen Haaren, also ich werde jetzt auch öfter gesiezt wie früher. So. Und gleichzeitig wandelt sich das ja auch wieder. Gerade das Sie-Du, finde ich, habe ich den Eindruck, in den letzten 10 Jahren hat sich das sehr verschoben, dass man immer häufiger oder weiter Menschen duzt und sieht. Und ich glaube, das verstehen schon 3-4-Jährige und können das dann einsetzen oder machen es nicht. Also
ja, um nochmal auf das Zitat zurückzukommen, auf das schöne Zitat, das du vorgelesen hast, Julia. Ich glaube, das Zitat reflektiert ganz gut, dass es auch sehr verwirrend ist für Schülerinnen und Schüler oder für Lernende insgesamt, dieses Gerüst oder diesen Turm erstmal aufzubauen auf Basis der Präskription. Weil gerade jetzt unsere Studierende, die kommen und jetzt vielleicht auch Sprache auch nochmal von der wissenschaftlichen Seite anschauen, die kommen, wenn sie zum Beispiel jetzt in unserem Fall Italienisch als Fremdsprache hatten, schon sehr stark mit einem Blick auf die Standardsprache, und dann machen sie Soziolinguistik und dann spüren sie zum ersten Mal, die reden ja in Palermo ganz anders als in Turin und das kann man so machen und auch das ist möglich, und das rüttelt so ein bisschen an den Fundamenten, und dann komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, dass man das gleich mehrgleisig aufbauen muss und dass eben nicht nur alles auf dem Turm sozusagen der Präskription und der normativen Grammatik passiert, der dann zum Einstürzen gebracht wird oder die Studierenden in große Zweifel irgendwie stürzen, sondern von Anfang an dieses Bewusstsein für die Multiplexität von Normen.
Ja. Und denkst du, Silvia, dass diese Rigidität auch also mit ihren Studien zu tun hat, dass sie die Sprache ganz gut meistern müssen, dass sie die Linguistik ganz gut meistern müssen? Oder hat das zu tun mit der Tradition der Sprache, mit der Normtradition der Sprache? Könnte das auch zu tun haben? Ist das die Normtradition des Italienischen ist was anderes als die Normtradition des Deutschen? Und auch in einem Kontext wie die Schweiz kann das auch noch anders sein, weil wir haben auch diese Prestige-Varietäten, diese Dialekte. Genau.
Also ich glaube, dass die Tradition sehr, sehr schwer wiegt, und ich glaube, dass es je nach Sprache auch unterschiedlich ausgeprägt. Also ich glaube, dass Italienisch und Französisch eine sehr, sehr starke Fixierung auf Norm und Qualität der Sprache haben. Im italienischen Fernsehen wird so oft gelacht in Satire-Sendungen über Leute, die nicht richtig reden, wenn sie Fehler machen, also Sprache oder nicht korrekter Sprachgebrauch als Stigma. Und ich glaube, das hat schon auch zu tun mit dieser sehr, sehr schweren Tradition. Ich meine, unsere Standardsprache ist aus der Literatur entsprungen und nicht aus Bedingungen, die im Miteinander einer Gesellschaft waren, sondern sie entspringt aus der Literatur, und das wiegt schwer.
Aber ist das dann, wenn du sagst, dass jetzt Italienisch als Fremdsprache, das heißt, diese Tradition wird dann aber auch von den Sprachlehrpersonen so gepflegt, also weil das sind ja, dass man lernt das ja nicht im italienischen Kontext, wo diese Tradition so stark zu sein scheint, sondern eben im Schulkontext, allenfalls in der Deutschschweiz, und dann sind das dann die Lehrpersonen, die das dann so weitertragen.
Ja. Ja, also das, ich glaube, der erhobene Zeigefinger, dass man sagt, das darf man nicht sagen, der ist dann schon noch sehr präsent.
Mhm.
Oui, pour le français aussi, c'est clair que c'est très présent. Bah, il y a même l'Académie française qui vient nous donner des normes et nous dire ce qu'on a le droit de dire ou pas. Alors que c'est... Enfin, c'est un autre sujet, mais c'est même pas des linguistes pour la plupart d'entre eux. Donc, mais... Et puis, pour revenir à cette grammaire, cette tour de grammaire à construire, c'est vrai que souvent, il y a beaucoup d'apprenants qui ont très peur de ça et qui, voilà, il y a ceux qui soupirent dès qu'on leur apprend une règle parce qu'ils savent qu'il va y avoir une exception qui va avec cette règle. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve, de transmettre ça justement sans faire peur, sans qu'ils aient l'impression que c'est juste une liste interminable de règles à apprendre. Personnellement, j'ai toujours détesté vraiment apprendre une règle grammaticale par cœur en apprenant une autre langue, et j'ai toujours préféré plutôt à partir du moment où j'ai un certain niveau dans une langue, essayer de lire dans cette langue, regarder un film, etc. Et du coup, c'est quand même ce que j'essaye d'encourager mes apprenants à faire s'ils y arrivent, parce que je pense que, voilà, à force d'entendre une certaine structure, par exemple, ben, on finit par l'acquérir sans qu'on ait plus besoin de se dire « Ah oui, là, c'est tel temps grammatical, tel temps verbal, etc. »
Mais... Est-ce qu'on pourrait penser à réhabiliter la faute dans la classe de langue? Et parce que je me dis toujours, mais quand on commence à étudier les langues, la linguistique, on est comme, disons, man findet die Fehler oft auch faszinierend. Und wie könnte die Schule von dieser Idee von Fehler als charmantes Ding profitieren?
Alors, enfin, si je me trompe pas, donc dans les manuels de langue qui sont utilisés dans certains cantons alémaniques, les manuels millefeuille, c'est la pédagogie qu'il y a derrière, que les élèves ont le droit de se tromper, de faire des erreurs, etc. Mais alors, pour ce que j'en sais, bon, je suis pas spécialiste non plus, mais c'est que pour pas mal de personnes, c'est assez déstabilisant, en fait. Entre autres pour les parents d'élèves qui, eux, n'ont pas du tout appris le français comme ça, par exemple, qui se disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? On les laisse faire des fautes, on les laisse faire des erreurs. » Donc, ouais, et moi, je le remarque aussi. Alors, justement, tout dépend vraiment des profils d'apprenants. Il y a ceux qui remarquent absolument pas, qui font des fautes, entre guillemets. Et il y a d'autres qui veulent absolument avoir la règle et savoir comment on dit quoi et quand on dit quelle chose. Donc, pour certains apprenants, c'est assez déstabilisant, en fait, qu'on les laisse faire des erreurs.
Et donc, tu as une image globale plutôt claire de qui sont les apprenants qui veulent avoir cette sûreté et qui sont les apprenants. Est-ce que tu pourrais faire un profil selon ce que tu as vu dans ces années d'enseignement?
Bon, de manière générale, c'est toujours un peu la distinction entre ceux qui ont fait peut-être plus d'études, qui ont peut-être appris plusieurs langues aussi à l'école, qui eux ont besoin de cette sécurité, d'avoir la règle de grammaire, d'avoir aussi la traduction des fois pour chaque mot. Ils veulent pas juste avoir un sens général, ils veulent savoir ce que ça veut dire exactement ou comment on dit quoi. Et puis, ben, de l'autre côté, d'autres personnes qui sont pas beaucoup allées à l'école, qui sont simplement pas intéressés spécialement par ce qui est scolaire, etc., qui ça les intéresse pas du tout et d'apprendre de la grammaire. Et voir, il y a beaucoup de personnes qui habitent en Suisse romande depuis des années et des années, même une vingtaine d'années par exemple, et qui ont appris à parler plus ou moins voilà, au travail, au magasin, pour se débrouiller, à demander des petites choses. Et voilà, ces personnes-là, souvent, ils veulent pas, ils n'ont même pas envie ou besoin d'apprendre à parler mieux, entre guillemets, parce qu'ils se sont toujours débrouillés avec ce qu'ils avaient. Et, voilà.
Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, die du gestellt hast, wie wir mit Fehlern umgehen, auch in der Didaktik. Und ich finde, dass wir prinzipiell vielleicht auch in der Schule so ein bisschen von dem Defizitorientierten weggehen sollten. Und gerade im Sprachunterricht ist es klar, wir müssen irgendwo signalisieren, das ist korrekt und das ist nicht korrekt. Aber der Fehler ist ja auch immer eine Quelle von Wissen. Also wir sagen ja immer, wenn die Sprecherinnen Fehler machen, lernen Linguistinnen was daraus, weil wir wissen, und das wäre so ein Ansatz. Also zum Beispiel bei unregelmäßigen Verben, das Partizip Perfekt von fare, tun, es fatto. Wir hören nicht selten facciuto, ist, was nicht richtig ist. Aber man könnte ja, anstatt nur zu sagen, das ist verkehrt, rot, falsch, könnte man sagen, hey, ich habe gemerkt, dass du gelernt hast, wie man das Perfekt im Italienischen bildet. Dir ist bewusst, wie das regelmäßig eben mit uto, ato, ito irgendwie gebildet wird. Das ist noch nicht richtig zusammengesetzt, aber das Prinzip ist schon mal da. Und jetzt merken wir uns aber, bestimmte Verben machen es anders. Und dieses Defizitorientierte, das wegzunehmen, das würde vielleicht auch helfen, dann diese, du hast von Angst gesprochen, dass die Schüler Angst haben vor den Fehlern, deswegen reden sie auch nicht. Und das ist ja das Schlimmste, was eigentlich im Fremdsprachenunterricht passiert, wenn man nicht spricht und Angst hat, Fehler zu machen. Denn wir lernen über Motivation, und es gibt ja nichts Demotivierenderes, als vor allem irgendwie gesagt zu bekommen, du hast das falsch gemacht.
Ich frage mich jetzt trotzdem, wenn wir jetzt davon ausgehen, oder, dass so das Sprachsystem irgendwann über Literatur, über Institutionen sozusagen ausgehandelt wurde und mal schriftlich fixiert wurde, inwieweit wir nicht Schülerinnen und Schüler befähigen können, das in weitere Aushandlungsprozesse zu bemächtigen, das weiter auszuhandeln und das eben nicht einfach quasi als Norm zu lernen und dem mehr oder weniger gerecht zu werden, sondern wenn wir das ernst nehmen würden von der Mündigkeit, müssten wir sie eigentlich dazu befähigen, in so neue Aushandlungsprozesse einzusteigen, dann die etablierten Normen vielleicht auch zu hinterfragen, weil es könnte ja durchaus Gründe geben, warum Facciuto vielleicht einfacher und sinnvoller wäre in Zukunft für alle und man dann gar keine Ausnahmen mehr braucht und die man lernen müsste.
Wenn ich dazu schnell was sagen darf, dafür ist der Sprachwandel, weil Normen sind ja auch im Wandel unterworfen. Aber der ist einfach viel, viel langsamer als das, was wir in einem Schülerleben sehen können. Und es passiert ja was, also dass wir im Deutschen zum Beispiel wegen jetzt mit Dativ auch öfter lesen und hören, ohne dass gleich der erhobene Zeigefinger kommt, ist ja erwachsen. Und zwar aber nicht durch eine bewusste, ich stelle die Norm in Frage Haltung, sondern weil es einfach frequent, häufig war und das sozusagen dazu beigetragen hat, dass eine neue Norm entsteht. Also dieser bewusste Prozess des Hinterfragens, ich glaube, der ist im Sprachwandel gar nicht so gegeben, weil dafür passiert das viel zu langsam und das ist auch nicht die Absicht des Sprechers, der kommunikativ handeln will.
Ich fände es trotzdem schön, wenn es in irgendeiner Form Platz hätte. Also nicht, also irgendwie in einem Kontext, dass dann trotzdem dieses Hinterfragen und dieses eben dann genau dieses Infragestellen, wieso ist das denn jetzt so, wieso sagen wir das jetzt so, und dann so ein selber Erkunden der Norm oder auch der Abweichungen der Norm oder der Entwicklungen der Norm. Ich unterrichte in Lausanne am Deutschen Institut, also das sind auch hauptsächlich frankophone Schülerinnen und Schüler, und die haben auch eben dieses starke Normempfinden und dann immer auch die Linguistik, das ist die Grammatik. Und dass halt eben die Linguistik noch ganz, ganz viel mehr ist. Eben unter anderem vielleicht ein solches Hinterfragen. Das stellen sie dann vielleicht gefühlt im dritten Semester irgendwann fest, dass das nicht nur Regeln und Normen sind, die sie auswendig lernen müssen, sondern dass man eben auch das Anschauen des Sprachwandels. Wieso ist denn jetzt zum Beispiel das im Italienischen genau dort eine Ausnahme? Wie hat sich das entwickelt? Und ich glaube, dann hätte man auch einen anderen Bezug zu gewissen Normen, weil man auch sie versteht und die dann eben nicht auswendig lernen muss und das Gefühl hat, okay, das ist jetzt richtig, das ist falsch und ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Also sage ich gar nichts, weil wir haben dort noch ganz viele Studierende, die zwar Deutsch als Fremdsprache studieren möchten, um zukünftig Sek 1, Sek 2 Lehrpersonen zu werden, die aber sprachlich teilweise noch sehr viel zu lernen haben und allenfalls in ihrer eigenen Ausbildung halt sehr normativ unterwegs waren und das halt vielleicht nicht immer zielführend war. Also die sehr klar eine Vorstellung haben, das ist richtiges Deutsch, das ist falsches Deutsch und dann aus Unmotiviertheit oder was auch immer, dann nichts mehr sagen, weil es eben teilweise halt so schwierig ist. Also ich meine, das Umgekehrte ist in der Deutschschweiz mit dem Französisch oder wahrscheinlich dann eben mit dem Italienischen zu beobachten. Aber diesen anderen Blick, diesen zusätzlichen Blick, den fände ich halt schon schön, wenn der irgendwo Platz hätte. Und dann eben das Abweichen der Norm allenfalls zu thematisieren.
Ja, da sieht man halt auch die Verzahnung, weil das zum Beispiel jetzt mit Fatto und Facciuto, das kann man sprachhistorisch erklären. Mhm. Aber das geht dann sehr, sehr weit. Also wenn ich dann sage, da hat eine Assimilation stattgefunden von Faktum, dann sind dann die dann vielleicht eine Schüler haben dann wirklich, haben wir dann wirklich dann spätestens abgehängt.
Ja. Dann wollen wir vielleicht einen kleinen Schritt zurück machen, weil wir haben angefangen, über Fehler zu sprechen, weil ich das erwähnt habe. Aber Fehler und Variation. Ja, wie könnte Norm, Fehler und Variation koexistieren in einem schulischen Kontext? Und was ist der Unterschied zwischen Fehler und Variation? Wenn es sein? Weil wenn wir diachronisch erklären können, wie das, dann ist das kein Fehler mehr, sondern Variation, diachronische
ja, genau.
Variation.
Genau. Und, also die Frage ist, mit welchen Begriffen wir dann operieren.
Genau. Mhm. Wie lösen wir das dann?
Ich glaube, es ist schon ein Bewusstmachen, dass das in erster Linie auch stattfinden muss. Also eben meine Variation ist, genügend oft, genügend viele Menschen haben den gleichen Fehler immer wieder gemacht und irgendwann wurde es auch wieder zu irgendeiner Norm und irgendwann wurde diese Norm zur Standardnorm. Parallel gibt es vielleicht andere Variationen, die stattfindet, denen wir uns nicht so bewusst sind.
Und andere Normen.
Andere Normen, genau. Also ich glaube, dass diesen Blick, der kann schon extrem viel helfen. Also eben auch zu sehen, in der Deutschschweiz muss man nicht darauf hinweisen, dass es verschiedene Dialekte gibt, aber wenn wir jetzt andere Sprachen uns anschauen oder andere deutschsprachige Kontexte, dass dann Dialekt nicht falsches Deutsch ist oder andere Aussprachen, ich glaube, damit könnte man schon sehr viel bewirken, also wirklich dieses Variationsbewusstsein steigern und zeigen, wo findet Variation statt, auf welcher Ebene findet Variation statt, das dann aktiv zu besprechen. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich als erstes ansetzen.
Ja, und vielleicht auch einfach, dass im Fremdsprachenunterricht einfach die Sprache nicht als monolithisches Ganzes irgendwie konzeptualisiert wird, sondern dass von Anfang an klar ist, dass es eben, wie ich vorhin schon sagte, verschiedene Erscheinungsformen gibt mit ihren eigenen Normen, mit ihrer eigenen Anwendbarkeit, abhängig von Kontexten und Sprache dann wirklich auch als komplexes Ganzes zu verstehen. Das wäre meine Antwort, weil dann passt dann alles rein. Dann passt dann die Variation rein, dann passt auch der Fehler rein, wenn ich zum Beispiel dann sage, okay, die Frage ohne Inversion in diesem Kontext gestellt ist dann nicht korrekt. Und was war das dritte? Fehler, Norm. Und die Norm ist dann da. Also dieses Sprache als monolithisches Ganzes zu verstehen, das ist, glaube ich, das größte Problem im Fremdsprachenunterricht.
Peut-être aussi le fait de comprendre, de faire passer le message que, en fait, la norme, on a besoin d'une certaine norme parce que sinon on ne se comprendrait pas. Donc de comprendre que finalement, c'est ça qui est important, c'est de réussir à faire passer son message. Alors, on peut... Des messages très simples, on peut les faire passer en mettant quelques mots bout à bout. Bouteille, eau, on va comprendre que j'ai soif, peut-être. Mais pour exprimer d'autres choses, ça peut être important d'apprendre d'autres structures, d'autres formes, etc. Mais tout en mettant l'accent sur le fait que l'important, c'est de faire passer ce message. Et donc, s'il y a des erreurs, s'il y a une variation, si on reste pas fixé sur la norme et la règle de grammaire, et puis est-ce que je dis un ou une, etc., que ça fonctionne aussi, tant qu'on arrive à faire passer le message qu'on veut faire passer, en fait.
Le problème, c'est quand, après, les apprenants, qui, peut-être, ils aimeraient faire un certificat. Là, comment est-ce qu'on peut gérer une médiation entre...
Tout dépend aussi de l'objectif de pourquoi on apprend la langue.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que c'est une femme érythréenne qui vient Suisse et qui va travailler comme femme de ménage? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient, qui veut reprendre des études en Suisse, par exemple, faire apprendre, et qui a besoin d'une maîtrise de la langue plus poussée, peut-être. Ouais, je pense que ça dépend quand même beaucoup de l'objectif, en fait, de l'apprentissage de la langue.
Donc, contexte et Ziel sind unabdingbar. Mm-hmm. On ne peut pas... OK. Et... Disons qu'on pourrait peut-être juste terminer cette partie pour ouvrir après la discussion avec peut-être juste quelques réflexions sur la contribution de la recherche, que la recherche pourrait faire pour diffuser d'autres idées sur la norme linguistique à l'école. Juste quelques réflexions finales pour après.
Also als gar nicht Linguistikerin und Sprachdidaktikerin würde mich natürlich sehr interessieren, wie Kinder in ihrem Alltag Normen, wo sie Normen reproduzieren und wo sie so Widerstandspraktiken haben, wo sie das herausfordern, wo sie damit spielen, wo sie kreativ werden. Ich weiß nicht, meine Kinder sind zum Beispiel hier aufgewachsen in der Stadt und haben mit, natürlich ganz früh schon in diesem mehrsprachigen Kontext, und die haben angefangen mit ihren Kolleginnen aus der Schule eine eigene, sie haben das dann Kauderwelsch genannt, tatsächlich ein eigenes Kauderwelsch, einen eigenen Mix zwischen Französisch und Deutsch zum Beispiel zu finden. Und das fand ich jetzt als Mutter erstmal wahnsinnig spannend, aber wo sie eben dann genau das herausfordern, auch Erwachsene herausfordern mit ihren Sprachen. Ich meine, das ist jetzt weder Grammatik noch, aber sie spielen ja schon mit 3-4 Jahren mit den Wörtern, die man sagen darf oder die man eben nicht sagen darf. Mhm. Und das wird ja ein ständiges Spiel dann auch um Macht, oder wo darf man jetzt Scheiße sagen oder Gacki oder eben nicht, in welchem Kontext. Und damit spielen sie ja schon sehr, sehr früh, und das finde ich sehr interessant. Aber inwieweit das jetzt dazu beiträgt, das weiß ich nicht.
Eine Idee.
Ja, aber das, was du sagst, ist ja genau, zeigt ja genau, dass Kinder eben schon sehr früh ein Gefühl dafür haben. Und deswegen können sie es ja auch dann gezielt einsetzen. Also wenn wir jetzt gerade so bei Wörtern sind, die Eltern nicht so gerne hören, dass die Kinder das sagen. Und das zeigt mir eigentlich, dass der Nährboden schon sehr, sehr früh da ist, über Normbewusstsein zu sprechen. Und zwar, ich würde es fast im Plural benutzen, Normenbewusstsein. Das zeigt das. Und wie die Forschung dazu beitragen kann, ist halt immer so die Frage, kommt denn unsere Forschung auch an? Also das haben wir ja oft auch, wenn wir über Spracherwerbsforschung sprechen oder Zweitspracherwerbsforschung, dann wirklich die Leute, die forschen, zusammensetzen mit denen, die es unterrichten und denen, die Bücher schreiben, die man nutzt. Das ist ja schon manchmal nicht so ganz einfach. Und da ist dann eben meine große Frage dann eben auch, wie gelingt uns dann auch die Wissenschaftskommunikation? Und aber klar, Forschung gibt eine Antwort auf diese Fragen. Also wenn ich jetzt gerade, ich habe ja vorhin von dieser Double Standard Situation im Italienischen gesprochen, dass wir zwei Standards haben, die miteinander koexistieren. Der eine mehr literarisch, der andere ein bisschen entspannter, die man auch in der Zeitung liest. Die Schülerinnen und Schüler und auch die Sprecher, die müssen es eigentlich wissen. Die brauchen wieder dieses, wie du sagtest vorhin, es muss diese Bewusstwerdung, diese Prise de Conscience, dass man eben weiß, es gibt diese unterschiedlichen Normen. Und da sind wir natürlich dann auch gefragt, unsere Forschung dann entsprechend auch zu kommunizieren. Das ist, weil es kommt manchmal auch bei Lehrern nicht an, Lehrerinnen und Lehrern, dass es da Bewegung gibt und dass die Grammatik eben nicht nur diese präskriptive Grammatik ist.
Ja, und auch dort wieder das Bewusstsein verstärken, also auch eben für diese Wandel. Du hast es am Anfang erzählt, dass wir uns auch damit auseinandergesetzt haben, wie so diese Sprache oder diese Sprechweise wahrgenommen wird. Und ich habe mir dann überlegt, wo ist es am stärksten uns aufgefallen, und wir haben Ausschnitte dieser Sprechweisen angehenden und unterrichtenden Lehrpersonen abgespielt, und die mussten dann die Stimmen, die sie gehört haben, bewerten bezüglich, wie sympathisch klingt die Person, wie intelligent klingt die Person, wie selbstbewusst klingt die Person. Und es ist sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Schülerinnen selber, dass diese Sprechweise weniger intelligent wirkt. Egal, ob ich selber auch so spreche und selber auch von dieser Norm abweiche, finde ich trotzdem, dass jemand, der so spricht, selbst wenn ich auch so spreche, klingt weniger intelligent. Und das finde ich dann vor allem eben im Kontext mit Lehrpersonen dann sehr, sehr heikel, wenn dann das Abweichen von der Norm einen Einfluss hat auf die Bewertung der Person oder der Intelligenz der Person im Allgemeinen. Und das finde ich aber persönlich auch extrem schwierig, wenn ich eine mündliche Prüfung habe und jemand spricht super Deutsch, der Inhalt ist vielleicht nicht gut, aber das klingt gut. Und dann bewerte ich das vielleicht besser als jemand, der viele Fehler macht, aber inhaltlich eigentlich das Richtige sagt. Also ich merke selber, dass ich extrem Mühe habe, diese beiden Dinge auseinanderzunehmen. Und dann haben wir in Lausanne vielleicht Personen, die Schweizerdeutsch als Zweitsprache haben oder als Erstsprache haben und dann relativ gut sich ausdrücken können, aber vielleicht inhaltlich nicht viel Richtiges sagen. Aber dann merkt man halt schon, dass das selber auch noch extrem schwierig ist. Also nicht nur, wenn ich mir dem bewusst bin, dass das eigentlich nicht zusammengehören würde. Ich glaube auch dort eben mit in der Ausbildung bei einem selber, dass man dort die Forschung aber dann eben auch ankommen muss und dann eben auch noch umgesetzt werden müsste, was man eigentlich wüsste, was der Fall ist. So. Ja.
Wow. Merci. Danke, Marianne. Danke. Est-ce que vous avez encore quelques réflexions finales avant de vous faire poser des questions? Non? Alors, merci beaucoup. Alors, on ouvre la discussion avec le public. Merci. Alors, la parole à qui, Nathalie?
Merci. Merci beaucoup pour ce débat. C'est allumé, oui, c'est bon. Pour ce débat sur la norme. Et moi, j'ai une question qui est par rapport à l'enseignement. Le fait qu'un apprenant ne parle pas dans la norme, dans la norme du groupe social dans lequel il est censé parler, ça entraîne une projection sur lui d'un certain nombre de stéréotypes qui sont extrêmement pénalisants, que ce soit pour louer un appartement, à l'embauche, pour se faire un copain, etc. Que cet écart soit au niveau de l'accent, que ce soit au niveau de la grammaire, que ce soit au niveau du vocabulaire, cet écart est en règle générale, négativement stigmatisant. Ma question, c'est est-ce que nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas cette mission, en fait, de transmettre cette norme pour qu'on puisse gommer au maximum cet impact des stéréotypes ?
C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, c'est quand même important de. Mais c'est là aussi, c'est ce qu'on a dit aussi un peu avant, de rendre conscient, voilà, de rendre les apprenants conscients que, voilà, qu'il y a une norme, qu'elle change selon les contextes, et puis. Mais effectivement, je pense aussi souvent à ce genre de questions, parce que c'est clair que, voilà, suivant le vocabulaire ou la manière de s'exprimer de la personne, elle peut être facilement perçue négativement dans certains contextes. Donc, oui.
Aber ist es wirklich dann? Ich bin mir nicht sicher, ob es die Sprache ist, die mit den Stereotypen verbunden ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Menschen diese Fehler machen könnten und es wäre trotzdem noch sympathisch, je nachdem, weil, ja, also ich merke das dann oft, dass wenn jemand zum Beispiel nicht Deutsch als Erstsprache hat und einen gewissen Akzent hat, also wenn jemand Französisch mit stimmhaften Konsonanten spricht, dann ist das ein französischer Akzent und das ist sympathisch. Wenn jemand, der in der Deutschschweiz aufgewachsen ist und dann plötzlich so ein G und ein D sagt, dann ist das, der kann nicht richtig Schweizerdeutsch. Also, dass dann die Frage nicht nur zumindest an der Sprechweise an und für sich hängt, sondern auch an den Stereotypen der Person gegenüber grundsätzlich allenfalls.
Alors, en fait, par exemple, il y a une étude de Raphaël Berthelet où il regardait le code switching en fonction du prénom. Et c'est affolant, cette étude, parce que les enseignants ont fait vraiment de bonne foi ces corrections et ces évaluations. Et en fait, si tu as un prénom serbe et que tu fais du code switching, tu es mieux évalué. Mais si tu as un prénom suisse et que tu fais du code switching, alors là, tu es beaucoup moins bien évalué. Et c'est inverse, c'est très, très valorisé de pas faire de code switching dans l'autre sens. Donc, il y a vraiment un impact. Et en plus, je pense qu'on maîtrise pas forcément, c'est pas conscience qu'on projette au niveau du stéréotype. Je pense que c'est quelque chose qui est... Et quand même, il y a énormément d'études, notamment sur l'accent étranger, qui montrent que ça a un impact très négatif et qu'à l'embauche, notamment, c'est une discrimination quasiment automatique. C'est-à-dire, on va trouver la personne moins qualifiée pour le même diplôme, on va trouver la personne moins intelligente pour le même type d'argument. Et juste pour un accent, je ne parle même pas d'un écart à la norme par rapport à la grammaire, quoi.
Aber hier wäre ja auch noch wichtig, überhaupt die ganze antidiskriminierende Bildung, oder dass wir ganz grundsätzlich Lehrpersonen und die Gesellschaft dahin eben bilden, antidiskriminierend zu handeln, um dann all diese Vielfalt auch zuzulassen und das nicht zu stereotypisieren und abzuwerten. Das ist natürlich sehr utopisch, aber das ist, glaube ich, ich finde, da schlussendlich ist das auch ein Weg, daran zu arbeiten und nicht quasi die Verantwortung dafür nicht den SchülerInnen und den Menschen zu überlassen, die jetzt so sprechen, wenn sie nicht die Erstsprache sprechen.
Ich finde, das ist so, aber so ein allgemeiner Punkt, den ich gerne sagen würde, das ist so, dass Sprache ja für uns alle das mächtigste Instrument ist, das wir haben, um sozial zu handeln, aber auch um sozial behandelt zu werden. Und Und das wird eben in der Schule, und das ist ja der zentrale Ort, wo wir über Sprache etwas lernen können, also nicht nur, wie wir sie benutzen, sondern wie wir lernen, wird zu wenig darüber gesprochen. Genau über diese Wirkungen, die Sprache haben kann. Jetzt sind Stereotyp ist jetzt ein Beispiel oder Stigmatisierung ist ein ganz wichtiges Beispiel. Aber es gibt noch so viel, was wir wirklich metasprachlich einfach über die Sprache eigentlich wissen müssten, um es auch besser zu verstehen. Also ich denke da zum Beispiel an Pragmatik, Aushandlung von Höflichkeit, von Nähe, von Distanz. Das machen wir intuitiv und das ist auch richtig so, aber es wäre so gut, mehr noch darüber zu wissen und so diese Patterns, die es da gibt, auch besser zu verstehen. Und die Schule wäre eigentlich ein wunderbarer Ort und jetzt... Klar, mir ist klar, Lehrer würden mir sagen, ja, wir können doch nicht Soziolinguistik machen im Deutschunterricht, aber vielleicht doch ein bisschen, um nicht nur zu wissen, wie funktioniert das System hasshafte, wenn es gut läuft, noch mit den Variationen, sondern wirklich dieses Instrument, das wir haben, auch besser zu verstehen. Das wäre so mein Plädoyer.
Je vais dire quelque chose sur le même sujet. C'est peut-être parce qu'on est francophone, puis que nous on a l'Académie française derrière. Mais non, parce que, ouais, je pense que c'est une question vraiment importante. Et aussi ce que tu as dit Anne-Marie. Donc voilà, bah si on parle d'une certaine manière, on va être vu comme bête. Je veux dire, c'est pour moi ça va dans le même sens que ce que disait Nathalie. Donc c'est un peu la question parce qu'on peut dire que oui, certaines erreurs elles sont créatives et c'est passionnant. Ah, facciuto, c'est intéressant. Mais ensuite, c'est tout le problème de comment... Enfin, si je reviens à cette définition, la première définition de la norme, avec, OK, il y a le milieu qui est vraiment le milieu, puis après, il y a une certaine marge, mais ensuite, il y a un moment donné, ça s'arrête. Et j'ai aussi cette impression que comme prof de langue, j'ai fait une petite étude avec des interactions. Et donc, c'est des Suédois qui parlent avec des gens qui font du FLE ici. Et il y avait la femme qui était interlocutrice, c'était suisse-allemande. Et la personne suédoise, elle cherche le mot tutoyer. En suédois, on dit dua, hein, donc simplement on dit tu, puis on rajoute le a, dua. En suisse allemand, on dit duzen, d'accord? Et cette dame, elle parle français avec cette autre personne et elle lui dit, est-ce que c'est ok si je tue toi? Et l'autre lui dit, oui, oui. Et pour moi, ça, c'est, et c'était frappant que toutes ces interactions, c'était très rare les gens qui osaient prendre une responsabilité face aux erreurs. Et de dire, mais attention, parce que là, moi, j'aurais eu un peu le réflexe de dire, mais attention, OK, on peut dire, c'est une traduction, hein, comme ça, direct, mais ça pose un problème. Hein, et encore plus aujourd'hui, je peux tuer toi. Je veux dire, c'est, là, je trouve que je veux bien, on est dans l'inclusivité, etc., mais il y a aussi une responsabilité du prof. Et des fois, ça me manque peut-être de... On n'est pas obligé de suivre l'académie, mais où est-ce que vous verriez peut-être un peu cette marge et où est-ce qu'il faut dire, non, mais là, stop. Hein, là, on est dans le outlier et on ne peut plus accepter. Hein. C'est un peu ça ma question.
Ich finde das ein sehr guter Punkt. Ich finde es auch wichtig, dass wir dort die Unterscheidung machen bezüglich welcher Norm. Also ich merke es einfach immer wieder dort, wo wir uns in Zürich mit der Aussprache auseinandergesetzt haben. Das war lexikalisch richtig, das war morphosyntaktisch richtig und da war eigentlich nur der Akzent, der anders ist und das hat trotzdem teilweise einen so großen Einfluss gehabt. Und auch wenn ich das diesen Jugendlichen beibringen könnte, ich wüsste nicht, wie man traditionelles Schweizerdeutsch spricht, das wäre wahrscheinlich so schwierig. Also dass selbst wenn wir lexikalische Fehler korrigieren würden, wenn wir zeigen würden, wo muss ich mich konzentrieren, dass ich syntaktische Strukturen richtig verwende, es ist dann immer die Frage eben, wie viel Marge, wie du sagst, links und rechts ist, in welchem Kontext machbar. Also ich glaube, am auffälligsten ist es bei der Lexik, weil es da halt wirklich Definitionen von gewissen Wörtern gibt, die in einem gewissen Kontext angebracht sind, eben oder nicht, wo die Kinder dann auch merken, das ist lustig, wenn ich dann im Migros an der Kasse ganz laut etwas sage und mir das ganz klar bewusst ist, dass das eine Normverletzung ist. Bei der Grammatik wird es dann vielleicht schon ein bisschen schwammiger, was ist noch vielleicht einfach frequenter und deswegen eher Norm. Und bei der Aussprache wird es dann noch ein bisschen schwammiger, vor allem dann in der Schweiz, wo wir dann sagen, okay, Aussprache technisch ist vieles möglich, da sind wir relativ flexibel. Wir haben keinen Ausspracheduden für das Schweizer Standarddeutsche, geschweige denn für das Schweizerdeutsche. Das heißt, vielleicht ist es auch schwierig, bezogen auf welche Norm wir wo strenger allenfalls sein könnten oder müssten, um dann in der Folge dessen entweder solche lustigen, fast schon ein bisschen zumindest Missverständnisse oder nicht Missverständnisse, es war ja kein Missverständnis, aber von außen lustige Anekdote oder dann eben auch mit Folgen zu rechnen haben. Das wäre vielleicht so meine Antwort, dass es nicht zwingend für alle linguistischen Ebenen den gleichen Spielraum allenfalls gibt.
Ich würde sagen, der Kontext definiert die Marge, die Sie gefragt haben. Also diese Flexibilität wird vom Kontext bestimmt, weil es ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, was ist die kommunikative Absicht? Und auch wenn ich eine Form nicht richtig verwende, aber mein Gegenüber in einer bestimmten kommunikativen Situation kann sie trotzdem verstehen und ich habe ihn gefragt, wie ich zum Bahnhof komme oder konnte vielleicht eine Antwort geben, dann ist das für diesen Kontext okay. Aber dann gibt es eben den anderen Kontext, in dem man sagen muss, nein, das ist jetzt aber nicht das richtige Wort. Und ich glaube, dass wahrscheinlich dann der Kontext diese Marge oder die Flexibilität in der Handhabung der Norm bestimmt.
Oui et non, parce que c'est un peu, Nathalie, elle a cité une étude de Berthelet, il y a une autre étude de Racine, je pense, Isabelle Racine à Genève, où les gens ont passé ces examens ils allaient donner des papiers à des gens qui n'avaient pas de papiers, je crois, et ils ont dû parler, c'était un examen oral un peu genre FIDE, et ceux qui avaient vraiment un accent très fort, et ils n'ont pas eu l'examen, c'est ça? Et donc oui, le contexte, mais nous on est assez sympa et nous ben justement ça nous passionne les erreurs, mais je crois qu'il y a des contextes comme le disait Nathalie où en fait c'est pas forcément rendre service à certains groupes d'apprenants de ne pas donner un miroir en tout cas de dire voilà mais là ça va pas passer ça.
Aber das meint genau das meinte ich im Kontext vom Examen gibt's dann keine Marge. Das war genau das, was ich meinte, dass es Kontexte gibt, wo es dann ein No-Go ist, wo man sagt, hey, das ist jetzt nicht korrekt, und dann gibt es den anderen Kontext, wo aber die gleiche Form, wenn sie eine gewisse kommunikative Absicht erfüllt, dann in Ordnung ist. Das war genau das. Entschuldigung, wenn ich es nicht so gesagt habe, aber der Kontext definiert das. Und wenn der Kontext der eines Examens ist, eines Zertifikat, dann ist es eine andere Geschichte. Ja.
Ist es gut jetzt? ja, also auch von meiner Seite vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich möchte den Fokus noch etwas auf die Mehrsprachigkeit lenken. Mir scheint die Diskussion bisher, da ging es ja doch um, ja, sagen wir, um innere Mehrsprachigkeit. Also es waren dann doch die Einzelsprachen, die Named Languages. Seien das die Erstsprachen, wie bei Marianne, oder die Fremdsprache, Französisch zum Beispiel. Wenn man jetzt Norm und Mehrsprachigkeit in den Blick nimmt und unter Mehrsprachigkeit die äußere Mehrsprachigkeit, so die vielen Sprachen in den Blick nimmt, und dann das Konzept des Translanguaging bemüht, wo es ja eigentlich keine abgrenzbaren Sprachen mehr gibt. Das ist ein Netz, ein Netz, das wir im Kopf haben, das halt ganz verschiedene Reminiszenzen hat von den ganz verschiedenen Sprachen. Also keine abgrenzbaren Sprachen mehr, so wie wir sie eigentlich auch in der Stundentafel ja haben. Also eine psycholinguistische Realität von Mehrsprachigkeit irgendwie. Jetzt Norm. Es gibt Verfechterinnen und Verfechter des Translanguaging-Konzepts, die eigentlich sagen, euer ganzer Diskurs ist eigentlich kolonialistisch. Weil oder auf jeden Fall westlich. weil es ist ja schon so, ein Großteil der Schülerinnen und Schüler weltweit gesehen, die in die Schule gehen, die kommen mehrsprachig. Und die haben mehrsprachige Praktiken, die eigentlich so ein bisschen das sind, was sie Kauderwelsch genannt haben. Für die ist das aber Normalität. Geht das dann über in ein schulisches System, wo wir eben diese klaren Grenzen haben zwischen Sprachen. Und ja, von daher meine Frage, keine Antworten, ich bin auch kein Verfechter dieses extremen Translanguaging, aber doch die Frage, was tun wir jetzt mit diesen in vielen Fällen normalen Sprachmischungen, die weit über das Code-Switching hinausgehen, die eine gewisse Realität und Berechtigung haben, insbesondere was die Identitätsfunktionen angeht. Was tun wir mit diesen Repertoires, wenn wir jetzt mit Normen für Einzelsprachen kommen, obwohl diese dehnbar sind, wie Sie es gezeigt haben? Ja.
Wahrscheinlich für einen weiteren Table Ronde ein großes Thema. Aber was mir spontan in den Sinn gekommen ist, dass du das angesprochen hast, wir hatten mit den Jugendlichen, haben wir Fragebogen ausfüllen lassen, welche Sprachen sprichst du? Also diese Inventar gemacht, welche Sprachen hast du von dem Kindergarten gesprochen, wann hast du und so weiter. Und dann haben sie auch angegeben, mit wem sie was sprechen. Und dann kam natürlich ganz oft so, ja, und ein bisschen Türkisch und ein bisschen Englisch und ein bisschen Arabisch und mit dem spreche ich ein bisschen das, weil sie eben genau das wahrscheinlich machen. Also das haben wir nicht beobachtet, aber wenn sie im Freundeskreis sprechen und dann mein bester Freund spricht Türkisch und mein anderer guter Freund spricht Arabisch, deswegen spreche ich jetzt auch ein bisschen Arabisch. Also sie haben es dann schon noch in diese Schubladen gesteckt. Also für sie war das nicht, wir sprechen alle ein Kauderwelsch oder irgendetwas zusammen. Aber für sie war dann das teilweise ein Code-Switching in die verschiedenen Erstsprachen ihrer Freunde, die in einem gewissen Kontext sinnvoll waren. Also wir haben dann auch gefragt, wann sprichst du eben dann zum Beispiel, wenn sie am Anfang gesagt haben, ich kann ein bisschen Italienisch, war dann die Frage, mit wem sprichst du Italienisch? Und dann kamen zwei Freunde, die eben italienischsprachig sind zum Beispiel. Mit denen sage ich dann gewisse Wörter auf Italienisch. Also ich weiß dann nicht, wie groß dass die Praxis dann wirklich war oder ob das einzelne Lehnwörter waren aus dem Arabischen oder dem Türkischen, aber dass das dort schon auch Platz gefunden hat. Und deswegen waren dann unsere Listen von den Sprachen, die die Schülerinnen und Schüler sprechen, teilweise auch extrem, extrem lang. Und die haben wir dann selber ein bisschen reduziert, als wir gesehen haben, okay, das sind einzelne Wörter damit gemeint und nicht wirklich Sprachen, die als diese definierbaren Sprachen gedacht werden können, so vielleicht.
Ich glaube schon auch, dass diese abgrenzbaren Sprachen in den Köpfen der Menschen eine gewisse Realität dennoch haben. Aber daneben gibt es wohl schon diese mehrsprachigen Praktiken, die eine größere Selbstverständlichkeit haben, als wir sie wahrzunehmen geneigt sind in der Schule. Und da scheint es mir schon wichtig, das Stichwort Kontext, es braucht möglicherweise eben auch einen Ort für diese Praktiken. Einen Ort, warum nicht, in gewissen Phasen des Unterrichts auch. Also wenn man von einem Task-Konzept ausgeht, könnte ja die Erarbeitungsphase von Aufgaben in den Fremdsprachen, die könnte durchaus vielsprachig erfolgen.
Also aus meiner Sicht braucht es wie beides. Also diese mehrsprachigen Praktiken, die gibt es. Und gerade so zum Thema Identität, also wenn ich jetzt so an die italienische Community denke, an die Secondos, ist es ja was ganz, ganz Wichtiges. Aber trotzdem glaube ich, dass es doch eine gewisse Pflege dieser abgrenzbaren Sprachen trotzdem braucht. Weil wenn ich dann mich bewerben möchte irgendwohin, dann sind da sind wir dann wieder bei den Stereotypen, dann sind diese mehrsprachigen Praktiken, bringen mich dann nicht weiter. Und das meinte ich dann einfach mit, vielleicht können wir auch von Situationen reden, statt Kontext. Es gibt situative Erfordernisse einfach an die Sprachen. Aber eben auch da
prise de conscience. Ich glaube, es braucht die Norm, weil die, wir schreiben immer noch viel, wir werden noch viel bewertet durch unser Schreiben. Wenn es ein Bewerbungsschreiben ist für eine Lehre oder eine Hausarbeit an der Uni, es braucht beides, aber eben das Bewusstsein, was diese multilingualen Praktiken aber auch für Funktionen haben und dass sie ihre Berechtigung haben, weil Mehrsprachigkeit, wie wir ja wissen, ist nicht mehr die Ausnahme, sondern das ist die Regel.
Aber ich denke, gerade wenn wir an verschiedene Kontexte von Bewerbungen denken. Ich hatte eine Baustelle vor dem Haus über 4 Monate. Die Sprachpraxis der Bauarbeitenden, das war 4-5-sprachig. Und zwar je nachdem, wer gerade da war und alle waren Chef. Das fand ich sehr, haben sie immer mit Chef angesprochen, fand ich sehr interessant. Und das ist ja schon ein anderer Kontext, wenn ich bei der CS, die gibt es ja nicht mehr, aber darum kann man das gut als Beispiel nehmen, bei der CS irgendwie ein Bankpraktikum machen möchte. Ich glaube, da müssen wir schon auch noch, fände ich das sehr, sehr wichtig, das auch noch zu differenzieren.
Je pense que non. Donc, merci Audrey. Alors, voilà, c'est la fin de notre première table ronde. Je vous remercie beaucoup. Es war eine reiche Diskussion, so reich, dass wir mit Normen Singular angefangen haben und jetzt mit Normen im Plural enden. Und danke schön, danke an das Publikum für die Fragen. Und wir warten euch fürs nächste Rendezvous am 13. November mit dem Stichwort Gender. Genau. Und jetzt Apero. Dankeschön. Danke.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Les tables rondes de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.